Hallo. Hi, schön, dass ihr alle da seid. Es ist wirklich so schön, hier zu sein. Es ist so schön, dass ihr alle da seid. Ich muss leider anfangen, damit zu sagen, wir haben am Schluss nicht genug Zeit, um zu singen zusammen. Deswegen machen wir es am Anfang gemeinsam. Ich singe das einmal vor und dann bitte alle einmal hinterher nach. Ja? Scheiß AfD, scheiß AfD, scheiß AfD, scheiß AfD. Dankeschön. So, jetzt haben wir das geklärt. Jetzt müssen wir nicht mehr über die Neonazis reden. Jetzt können wir uns auf anderes konzentrieren. Wir sind hier am Ende von einem enorm erschöpfenden Jahr. Also mir geht es auf jeden Fall so, ich bin wirklich erschöpft. Ich habe mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, was dieses Jahr alles passiert ist. Es ist ja tatsächlich erst dieses Jahr gewesen, dass Trump an die Macht gekommen ist. Ukraine, Gaza, Sudan. Es ist wahnsinnig viel passiert. Das hier ist passiert. Wir hatten die Bundestagswahl mit dem höchsten Ergebnis für die Rechtsextremen in Deutschland in der Geschichte der Bundesrepublik. Es ist, glaube ich, vollkommen okay, erschöpft zu sein. Die Frage ist ein bisschen, was machen wir damit? Und ich glaube, es ist total sinnvoll, zwischen diesen Horrorgeschichten auch die positiven Nachrichten zu sehen. Und was mir total hilft, ist eine bisschen andere Perspektive auf dieses Wahlergebnis, das, glaube ich, ganz gut symbolisiert wird von diesem Video.
Ich freue mich, dass die Linkspartei auch hier ist. Sehr schön, ich drücke euch die Daumen.
Seit dem Bundestagswahlergebnis jeden Sonntag um 11 Uhr schaue ich dieses Video, jede Woche. Das tut wirklich gut. Es gibt auch noch eine andere Perspektive auf dieses Bundestagswahlergebnis und das ist das, gemessen an der Gesamtbevölkerung können wir sehen, dass tatsächlich nur 51% der Leute in Deutschland darüber entschieden haben, wie der Bundestag zusammengesetzt ist. Und daran sehen wir, die Bundesregierung, die hat nicht die Mehrheit, sie hat eine Mehrheit. Und um Mehrheiten wird ja viel gerungen. Und es ist, glaube ich, total wichtig festzustellen, es gibt nicht diese eine Mehrheit, es gibt viele Mehrheiten. Und das bedeutet für uns eine besondere Verantwortung, für diejenigen einzustehen, die nicht mitentscheiden können, die eben nicht Teil dieser 51% sind. Und der erste wichtige Schritt und die revolutionärste Tat, die es gibt weiterhin, ist zu sagen, was ist. Und dazu brauchen wir Information. Dazu braucht es Transparenz. Und in 3 Tagen hat ein interessantes Gesetz seinen 20. Geburtstag, nämlich das Informationsfreiheitsgesetz. Das Gesetz, das allen Menschen das Recht gibt, Infos vom Staat zu holen. Und das ist ja ein wirklich skurriles Gesetz, auch in der Art, wie es entstanden ist, weil es tatsächlich aus der Mitte des Parlaments heraus entstanden ist. Also nicht wie gewöhnlich von Bundesministerien erarbeitet. Das Bundesinnenministerium hat sich nämlich geweigert, dieses Gesetz zu schreiben. Deswegen ist es aus der Mitte des Parlaments gekommen. Und das zeigt auch ganz gut, um unsere Kämpfe, da geht es nicht um einjährige Kämpfe, da geht es um viele Jahre von Kämpfen, da geht es in der Regel um jahrzehntelange Kämpfe. Und jetzt haben wir dieses Gesetz seit 20 Jahren und das bedeutet aber nicht, dass der Kampf vorbei ist, sondern der geht weiter. Gerechtigkeit, Demokratie, Transparenz muss jeden Tag aufs Neue erkämpft werden. Und wenn wir uns ansehen, wie die Landkarte der Informationsfreiheit aussieht, ist sie immer noch nicht grün, weil es immer noch 2 Bundesländer gibt ohne Landesinformationsfreiheitsgesetz, Niedersachsen und natürlich Bayern. Und wenn wir uns das im internationalen Vergleich anschauen, dann sehen wir, wie die Lage insgesamt ist. Es gab eine Veränderung in diesem Jahr. Österreich. Das heißt, Informationsfreiheitsgesetze gibt es nicht in Belarus, Niedersachsen und Bayern. Also In einem Land, in dem korrupter, rücksichtsloser Machthaber an der Spitze des Landes steht, in Niedersachsen und in Belarus. Und gleichzeitig ist es aber so, dass am Horizont ein IFG in Niedersachsen, also ein Informationsfreiheitsgesetz, möglicherweise drin ist. Es steht zumindest im Koalitionsvertrag der rot-grünen Regierung. Wir versuchen da ein bisschen drauf Einfluss zu nehmen, haben uns an das zuständige Ministerium gewandt, um mit denen zu reden. Und die haben gesagt, sie wollen sich nicht mit uns treffen, weil sie die Zivilgesellschaft nicht bevorzugen wollen. Deswegen muss man ein bisschen sehen in Niedersachsen, wie man anders an Infos kommt. Das geht mit dem Umweltinformationsgesetz, das ist ein EU-Gesetz, das heißt, da kann Niedersachsen gar nichts verhindern. Alles, was Umweltinformationen betrifft, muss herausgegeben werden. Das heißt, man muss in Niedersachsen schauen, dass alle Infos, die man haben will, man irgendwie in Zusammenhang mit der Umwelt bringt. Und das haben wir vor ein paar Jahren in einem inzwischen fünfjährigen Rechtsstreit versucht mit Corona-Erlassen. Das waren Erlasse vom Justizministerium zu Corona und wir haben argumentiert vor Gericht, dass das Coronavirus ja über die Luft übertragen wird. Das sind Umweltinformationen, deswegen sind die Corona-Erlasse Umweltinformationen. Das Verwaltungsgericht Hannover hat gesagt, ja, klar, das Oberverwaltungsgericht muss das jetzt entscheiden, das geht wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Wir stehen bei diesen ganzen Kämpfen auf den Schultern von Giganten. Tatsächlich die Vorarbeit zu Frag den Staat wurde von Befreite Dokumente gemacht, einem CCC-Projekt, was es übrigens immer noch online gibt, ja, so vorbildlich wie ein Archiv sein muss. Frag den Staat ist eben nicht nur ein Archiv wie Befreite Dokumente, sondern eine Plattform, über die man Anfragen stellen kann. Und ganz zentral bei Frag den Staat ist Vertrauen, dass wir einander vertrauen, dass wir Vertrauen herstellen, dadurch, dass wir kontrollieren können. Und dafür muss man kämpfen. Das ist nicht einfach so da, sondern das muss man herstellen. Frag den Staat hat inzwischen mehr als 250 Mal geklagt auf Zugang zu Informationen. 100.000 User haben mehr als 300.000 Anfragen über die Plattform gestellt. Und wir haben über die Jahre Dokumente zu Menschenrechtsverletzungen veröffentlicht. Es gab Rücktritte von Ministerinnen wegen Frag den Staat Anfragen. Es gab sehr, sehr viele Veränderungen. Und wirklich viel kann man in diesem Zusammenhang lernen über Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse. Lobbyismus ist so eins der großen Themen fürs Informationsfreiheitsgesetz. Das Dokument, was ich immer noch am interessantesten finde im Zusammenhang mit dem IFG, ist das hier. Das war ein Lobbybrief, den Philipp Amthor, damals noch aufstrebender junger CDU-Politiker, auf dem Briefpapier seines Bundestagsbüros ans Wirtschaftsministerium geschickt hat, um zu werben für seine Nebentätigkeit bei Augustus Intelligence. Das heißt, er hat seine private Nebentätigkeit im Aufzug seines Bundestagsmandats versucht. Das kam an die Öffentlichkeit, wir haben es per IFG veröffentlicht. Das gab den ersten Karriereknick für Philipp Amthor. Und gleichzeitig ist es so, dass das IFG eigentlich mit den digitalen Veränderungen überhaupt nicht mithalten kann. Wir fordern schon seit vielen Jahren, dass es eine Weiterentwicklung gibt, eine Zusammenfassung dieses Gesetzes mit anderen, ein Transparenzgesetz. Und deswegen haben wir sehr stark auf die Koalitionsverhandlungen geblickt in diesem Jahr. Wir haben da so eine kleine Leaking-Plattform aufgesetzt und haben uns an Leute in den Arbeitsgruppen zwischen Union und SPD gewendet und haben gesagt, hey, wenn ihr Verhandlungspapiere habt, dann schickt sie uns doch zu. Und es ist total interessant, was da passiert ist, weil wir teilweise von 4 E-Mail-Adressen gleichzeitig dasselbe Verhandlungspapier zugeschickt bekommen haben. Es gab so einen richtigen Wettbewerb in den Koalitionsverhandlungen, wer das als erstes an uns liegt. Später hat mir ein Staatssekretär ganz stolz erzählt, dass aus seiner Arbeitsgruppe als spätestes geleakt wurde an uns und wie toll das denn sein wird. Und das hat natürlich nicht allen gefallen, den Parteispitzen vor allem nicht. Für uns war es dann aber besonders interessant, ein Papier einer Arbeitsgruppe zu sehen, und zwar der Arbeitsgruppe für Bürokratieabbau. Da stand nämlich auf einmal das hier drin. Das Informationsfreiheitsgesetz wollen wir abschaffen. Und wir waren total schockiert, weil das nie vorher öffentlich irgendwo Forderung war. Das steht hier in Blau, das bedeutet, die Union wollte das. Und wir waren schockiert und haben nachgeschaut, okay, wer hat denn diese Arbeitsgruppe für Bürokratieabbau geleitet? Philipp Amthor tatsächlich, der wollte sich rächen am IFG. Wir haben schnell eine Kampagne aufgesetzt. Das hat in Medien ganz schön Fahrt aufgenommen. Es war dann die Frage, steht Frag den Staat vor dem Ende? Wir haben offenen Brief gemacht. CCC war natürlich mit dabei unter den Unterzeichnenden. Und Philipp Amthor ist so ein bisschen in die Defensive gekommen und hat sich dann gegenüber dem NDR so geäußert, daraus jetzt hier irgendwie so eine Märchenstunde zu machen, dass irgendwelche Informationsrechte beschnitten werden sollen, das hat mit der Realität leider gar nichts zu tun. Und es ging so ein bisschen weiter und wer den Wahlkampf verfolgt hat, hat ja gesehen, dass Amthor Unterstützung bekommen hat von so einem deutschnationalen Rapper von Flair. Und Flair hat sich nun zu Wort gemeldet und hat gesagt, was soll der Blödsinn, Philipp Amthor, da mache ich Support und dann so, das nächste Mal wird's aber teurer. Die Bild hat darüber berichtet, ist diese Männerfreundschaft vorbei. Und ich frage mich, ob das wirklich eine beidseitige Freundschaft ist, wenn die eine Seite die andere bezahlen muss, damit sie Zeit mit ihr verbringen. Okay, aber von der Bild ist es dann weitergegangen, wirklich eskaliert zu gutefrage.net. Da war das ein Riesenthema. Und wenn es bei gutefrage.net steht, dann weiß man, in der nächsten Woche ist es bei Markus Lanz. Markus Lanz wurde eingeladen. Die erste Viertelstunde von einer Sendung hat er tatsächlich nur Philipp Amthor befragt zum IFG. Und das sah dann so aus. Philipp Amthor hat Folgendes gesagt.
Ich habe gar nichts gegen Frag den Staat. Ich habe auch nichts gegen IFG-Anfragen.
Moment, das müssen wir nochmal hören. Was sagt er am Schluss?
Ich habe gar nichts gegen Frag den Staat. Ich habe auch nichts gegen IFG-Anfragen per se.
Per se. Es gab eine sehr interessante Schlagzeile dann. Ich habe nichts gegen Frag den Staat, war dann eine der Schlagzeilen, die ich nicht für dieses Jahr erwartet hätte. Wir fanden das so gut. Das ist jetzt ein Testimonial bei fragdenstaat.de. Aber irgendwie hielt die Kritik an und es ging immer weiter. Die Anstalt hat dann Folgendes gemacht.
Das ist doch alles an den Haaren herbeigelanzt. Herr Beck, sagen Sie mir doch mal eine einzige relevante Enthüllung durch Frag den Staat. Nur eine.
Ja, gut. Die Gutenberg-Plagiatsaffäre, ja, gut. Die von Giffey, die Briefe von Gerd Schröder als Gazprom-Lobbyist, okay, ans Wirtschaftsministerium.
Ja, das.
Menschenrechtsverstöße bei Frontex. Okay. Behörden, die einfach stumpf die Risikobewertung der Glyphosathersteller übernehmen. Gut. Die Fördermittelaffäre im Bundesbildungsministerium und jede Menge schlecht verhandelte Regierungsverträge, unter anderem die PKW-Maut.
Ja. Gut, ne? Aber ansonsten nichts. Außerdem hat der bayerische Innenminister hundertprozentig recht, wenn er sagt...
Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Durchschnittsbürger Akten wälzen will. Ich könnte dem sonst, das würde ja gerade den Normalbürger eher überfordern. Ich kann dem da nämlich 100 Aktenordner hinschieben und was macht dann der einfache Bürger damit? Da kann er gar nichts anfangen.
Es gab eine Petition mit 400.000 Unterschriften und irgendwann war Philipp Amthor dann auch klar, der kann das nicht aufrechterhalten. Was hat er gemacht? Er ist zur Bild gegangen und hat gefordert, das IFG mit anderen Gesetzen zusammenzulegen. Das, was wir seit vielen Jahren fordern, jetzt aus dem Munde von Philipp Amthor. Und ich sage euch, noch 2 Wochen von so einer Kampagne und er hätte gefragt, ob er bei uns Praktikum machen kann. Tatsächlich ist dann der Koalitionsvertrag ganz anders rausgekommen. Jetzt steht drin, das IFG soll verbessert werden. Ob wirklich was passiert, keine Ahnung. Aber dieser Angriff ist jetzt erstmal abgewehrt. Wenn ihr ein Tattoo machen wollt, es gibt jetzt eine Vorlage dafür, können wir euch geben. Jetzt ist die Frage, passiert damit irgendwas? Es gibt eine Vorlage dafür, wie man tatsächlich ein Transparenzgesetz machen würde. Das hat das Bundesinnenministerium geschrieben im letzten Jahr. Unter der Ampel sollte eigentlich ein Transparenzgesetz kommen. Das ist aber tatsächlich gescheitert am Ministerium selbst. Ja, sowas muss aus der Mitte des Parlaments kommen, weil verschiedene Referate das intern blockiert haben. Wir wollten diesen Entwurf haben. Das Innenministerium hat uns das nicht rausgegeben. Also mussten wir das Innenministerium verklagen, um den Entwurf zum Transparenzgesetz an die Öffentlichkeit zu bringen. Haben gewonnen und das ist jetzt ein sehr interessantes Word-Dokument, weil da alle Kommentare von allen verschiedenen Referaten drin stehen. In dem ursprünglichen Entwurf stand nämlich zum Beispiel drin, dass die Kontrolle staatlichen Handelns verbessert werden soll. Und ein Referat hat da kommentiert, in der BRD erfolgt die Kontrolle durch das Parlament und die Justiz. Diese Sicht erscheint befremdlich. Ja, wo kommen wir dahin, wenn die Öffentlichkeit jetzt das staatliche Handeln kontrollieren will? Darum geht es. Kontrolle muss man erkämpfen. Kontrolle gibt es eben nicht im Konsens mit Beamten. Wir haben im Frühjahr diesen Jahres eine Beraterdatenbank zum Beispiel veröffentlicht, wo man nachvollziehen kann, wie hunderte Millionen Euro so vergeben werden. Da sind ein paar interessante Schmankerl so dabei. Wir haben viel darüber diskutiert und viel Ministerien versucht dazu zu kriegen, nicht nur Akten rauszugeben, die in ihrem Aktenbestand haben, sondern auch Informationen, die auf privaten Diensthandys haben, also nicht privaten, sondern auf Diensthandys. Bisher ist aber die Auffassung, dass solche Infos nicht rausgegeben werden müssen. Wir hatten einen Gerichtskampf mit dem Auswärtigen Amt dazu und das Auswärtige Amt hat argumentiert, wir haben hier eine interne Richtlinie, dass SMS nicht versendet werden dürfen. Deswegen gibt es bei uns keine SMS. Wir haben gesagt, aber es gibt doch diesen Artikel dazu, dass es SMS gab. Und die haben gesagt, na, wir finden bei uns nichts. Also haben wir die Entwürfe der SMS angefragt und die gab es dann, weil die intern gemacht wurden. Das heißt, wir haben jetzt die Entwürfe, aber die SMS an sich gibt es nicht. Und da sieht man dann schon ganz gut, dass dieses IFG in der Form, wie es jetzt ist, so erstmal nicht weiterhilft. Wir brauchen tatsächlich eine Reform. Die Frage ist nur, unter welcher Regierung. Wenn ihr zu Militarisierung arbeiten wollt, da gibt es interessante Anfragen, die man replizieren kann in vielen Bundesländern. Zum Beispiel schauen, wo die Bundeswehr so an Schulen geht. Und da kriegt man viele lange Listen und kann sich ein bisschen darauf vorbereiten. Wenn ihr zu Klima arbeitet, haben wir inzwischen bei Frag den Staat sogar einen eigenen Climate Helpdesk, zu dem ihr gehen könnt. Und wenn ihr Beratungen haben wollt, nicht nur zum Stellen von Anfragen im Klimabereich, sondern auch zu Kampagnen, dann sind wir dabei. Und wenn ihr zu Faschisierung arbeitet, dann haben wir auch ein bisschen was für euch. Es gab in diesem Jahr so eine ganz interessante Pressekonferenz des Bundesinnenministers, wo er den Verfassungsschutzbericht rausgegeben hat. Und da hat er zwei Grafiken gezeigt. Einmal rechtsextremistisches, dann linksextremistisches Personenpotenzial. Und ganz interessant ist, wenn man da links auf die Skala schaut. Ja. Laut Bundesamt war die Zahl der gewaltorientierten Linksextremisten im vergangenen Jahr genauso groß wie danach. Und Dobrindt hat in der Pressekonferenz Folgendes draus.
Jetzt 38 Personen, im Jahr 2015 waren es noch 27.000. Und auch da, gewaltorientierte Linksextremisten steigen deutlich auf 11.200.
Steigen deutlich auf 11.200. Es gab tatsächlich einen Anstieg. Nachdem ich mir die Pressekonferenz angeschaut habe, lag die Zahl bei 11.201. Aber was so die interessante Möglichkeit beim IFG ist, man kann die Sprechzettel von Ministerien dazu anfragen. Das heißt, die vorbereiteten Unterlagen für einen Minister für eine Pressekonferenz. Das haben wir gemacht für diese Pressekonferenz. Und da steht in den Kernbotschaften vom Innenministerium drin, dieser Satz, die größte Gefährdung für die Demokratie geht von rechts aus. Dobrindt hat das nicht gesagt. Das steht drin in den Kernbotschaften, die ihm aufgeschrieben wurden. Er hat es nicht gesagt. Die größte Gefährdung für die Demokratie geht von rechts aus. Dieser Mann, der verfolgt eine Agenda und das kann man so sehr gut nachvollziehen. Wenn ihr arbeitet zur Frage... Zur Frage, wie Geld ausgegeben wird und wo Geld eigentlich reingeholt werden müsste, da hatten wir im vergangenen Jahr zum Sachsenwald einer ominösen Hütte im Sachsenwald bei Hamburg eine Recherche. Das war eine Gewerbesteueroase, wo knapp 2 Dutzend Firmen offiziell dort ihren Geschäftssitz hatten, aber offenbar nur zum Schein. Diese Recherche hat dazu geführt, dass in 3 Tagen diese Sachsenwald-Steueroase trockengelegt wird. Das hat der Schleswig-Holsteiner Landtag jetzt entschieden. Und wir haben uns gedacht, Gewerbesteueroasen, das gibt es ja noch viel mehr. Wir haben vor einem Monat gemeinsam mit dem ZDF-Magazin Royal eine Datenbank von sämtlichen Gewerbesteueroasen veröffentlicht und mit sämtlichen Firmen, die dort gemeldet sind. Und da gibt es so ein paar Schmankerl. Das hier zum Beispiel ist der Geschäftssitz vieler Unternehmen in Sachsen-Anhalt, in Lützen. Da ist es so transparent, die brauchen noch nicht mal Fensterglas. In dieser Gemeinde sind die Steuersätze deutlich niedriger als drumherum. Das heißt, wer sich da meldet, muss natürlich offiziell den Geschäftssitz dort haben, muss den auch bewirtschaften. Aber ob das wirklich passiert, ist eine andere Frage. 3 Tochterunternehmen oder ein paar Tochterunternehmen der Deutschen Bank sind hier gemeldet im selben Ort, im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Die haben zusammen tatsächlich ein Eigenkapital von mehr als 10 Milliarden Euro und die sitzen im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Sössen. Das ist als Datenbank zum ersten Mal deutschlandweit tatsächlich verfügbar. Der Schaden durch Gewerbesteuerbetrug beträgt wahrscheinlich so knapp 1 Milliarde Euro pro Jahr. Und das ist jetzt zum ersten Mal eine Datenbank, die auch für Finanzämter das sehr klar visualisiert und nachvollziehbar macht. Das heißt, die Nachbargemeinden können sich jetzt anschauen, wer ist denn da eigentlich gemeldet, arbeitet aber bei uns. Und vielleicht ist das auch ganz interessant. Also ich meine, hier geht es um 1 Milliarde Euro. Diese Recherche hat uns so knapp 50.000 Euro gekostet, einfach an Personalmitteln, alles finanziert von euren Spenden. Deswegen herzlichen Dank dafür. Das macht das alles möglich. Wir haben als kleines Dankeschön dafür tatsächlich Vor einer halben Stunde ist es fertig geworden, ein Spiel für euch programmiert. Wir haben dieses Jahr keine Zeitung mehr, dafür haben wir ein Spiel, einen kleinen Klicker. Wenn ihr Frag den Staat nachspielen wollt, Frag den Staat die Spiel. Ihr seht da auch so einen kleinen Arne, der da irgendwo ist und so, kleinen Stefan, kleine Hanna. Das könnt ihr gern machen und frei verfügbar. Denn wir haben natürlich als zivilgesellschaftliche Organisation andere, aber weniger in der Regel Mittel als die wirklich großen Player. Und da müssen wir darüber reden, wie gerade Milliardenunternehmen in Deutschland lobbyieren dafür, dass sie ihre eigenen Interessen durchbekommen. Die Stiftung Familienunternehmen war in den letzten Monaten ja relativ viel in den Nachrichten. Da sind Milliardenunternehmen drin und die machen wirklich sehr gezieltes und erfolgreiches Lobbying, unter anderem gegenüber ihr hier, der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Und die Agenda der Stiftung Familienunternehmer, die ist ganz klar: Lieferkettengesetz abschaffen, das heißt menschenrechtliche Standards in der Produktion senken, Steuern sollen verhindert werden, insbesondere die Wegzugsbesteuerung soll abgeschafft werden. Und die haben erste Erfolge mit dieser neuen Regierung, insbesondere mit Katharina Reiche, schon erzielt, denn das Lieferkettengesetz ist ziemlich angeschossen. Das soll ja sicherstellen, dass Unternehmen in der gesamten Lieferkette menschenrechtliche Standards einhalten. Und jetzt hat das Wirtschaftsministerium unter Reiche gesagt, dass nur noch besonders gravierende Menschenrechtsverletzungen verfolgt werden sollen, also einfache Menschenrechtsverletzungen nicht mehr. Was auch immer das ist, ein bisschen Kinderarbeit ist okay, aber bitte nicht zu viel davon. Das ist wahrscheinlich verfassungswidrig, aber ganz im Sinne der Stiftung Familienunternehmer. Die schaffen es tatsächlich auch insbesondere über eine gezielte Ansprache der Ministerin, aber auch Leute im Wirtschaftsministerium, ihre Agenda auf die Tagesordnung zu bringen. Wir haben dazu interne Dokumente, Protokolle, Gesprächsvorbereitungsunterlagen angefragt und veröffentlicht. Und da sieht man dann zum Beispiel, dass ein hohes Tier in der Stiftung Familienunternehmen mit der BM, also der Bundesministerin, sich getroffen hat, gesagt hat, diese Wegzugsbesteuerung, die ist wirklich ein Problem. Wegzugsbesteuerung, die verhindert, dass Leute einfach so Steuerflucht machen können und ihr Kapital einfach mitnehmen, das wird besteuert. Deswegen ist das total wichtig, damit reiche Leute nicht einfach ihr Geld mitnehmen und dann auf die Bermudas damit fliehen. Und die Milliardenunternehmen haben damit natürlich ein Problem, sind damit auf die Bundesministerin zugegangen und die hat nicht einfach gesagt, danke, sondern die hat gesagt, ja, interessant, geht mal zu auf den Bundestag, auf die Unionsfraktion, die können dann einen Vorschlag machen und wir als Ministerium springen dann da auf. Das heißt, die Bundesministerin berät tatsächlich die Lobbyisten dabei, wie sie gezieltes Lobbying machen können. Und da muss man einfach sagen, es ist nicht so, dass die Wirtschaftslobby jetzt die Wirtschaftsunternehmen, das Wirtschaftsministerium lobbyiert, sondern die Wirtschaftslobby ist das Wirtschaftsunternehmen. Und das sieht man an den E-Mails, die sie so hin und her schreiben. Liebe Janina, zu deiner Ernennung zur Abteilungsleiterin im Bundesministerium gratulieren wir dir sehr herzlich. Wir würden uns freuen, dich bald wieder einmal persönlich zu treffen. Viele Grüße auch von Friederike Bernhard. Ja, so gehen die miteinander um und da sieht man, wie die Agenda ist. Und ein besonders interessantes Beispiel dafür ist das hier. Das war so ein AI-Summit-Zeug im Oktober in Tirol, Moving Mountains, organisiert von Sebastian Kurz, dem Ex-Kanzler von Österreich, der inzwischen Büros hat in Abu Dhabi, in Dubai, in Tel Aviv, in Wien. Der hat ein neues Startup, IT-Startup, gemeinsam mit dem Gründer von NSO, also dem israelischen IT-Unternehmen, das unter anderem Pegasus herausgebracht hat. Und der hat dieses Moving Mountains organisiert, gemeinsam mit Karl Theodor zu Guttenberg, dem ehemaligen Wirtschaftsminister, der jetzt auch Partner ist von Katharina Reiche. Die haben das gemacht mit 80 Leuten. Wer alles genau da war, weiß man nicht. Und Katharina Reiche, die mauert dazu. Wir haben Unterlagen angefragt und die Antwort darauf war, das war ein nicht dienstlicher Termin, das war alles privat. Und es ist ganz klar in dem Bereich, ja, wenn etwas privat ist, dann muss nicht rausgegeben werden. Es gibt eine Offenlegungspflicht von Terminen, auch von Geschenken natürlich, Korruptionsprävention. Aber die Frage ist, wer entscheidet denn, was ein privater oder ein dienstlicher Termin ist? Das sind in Deutschland die Ministerinnen selber. Katharina Reiche kann selbst entscheiden, ob das jetzt privat war oder dienstlich. Es gibt keine Regelung, ja, keine unabhängige Stelle, die das irgendwie kontrollieren würde. Und jetzt kommt es aber hier dazu, dass die Einladungsunterlagen offenbar laut Spiegel zeigen, dass Katharina Reiche auch angekündigt war als Wirtschaftsministerin. Ja? Und jetzt sagt Katharina Reiche, wir müssen in Deutschland mehr arbeiten. Und ich bin ja dafür, dass man, wenn man in der Freizeit arbeitet, das auch als Arbeit deklariert. Ja. Aber ganz ehrlich ist es so, das ist ein enormes Korruptionsproblem. Risiko. Ne? Es ist total unklar, was da alles eigentlich passiert ist, mit wem sie gesprochen hat, was sie dafür bekommt, wie vielleicht Entscheidungen getroffen werden, wie vielleicht Vergaben vorbereitet werden. Wir können das nicht erfahren. Und wir haben aber ein bisschen Presseberichterstattung verfolgt und haben gesehen, es waren ja offenbar, war der ein griechischer Minister da, der hat es nämlich als dienstlichen Termin veröffentlicht, und ein österreichischer Staatssekretär. Und in Österreich gibt es ja jetzt ein IFG und es gibt fragdenstaat.at. Super. Und auch der österreichische Staatssekretär sagt, er war da nicht dienstlich, sondern nur privat. Aber zumindest hat sein Vorzimmer das organisiert für ihn. Das heißt, es gibt ein paar Unterlagen. Wenn man durch die durchgeht, sieht man, die sollten sich registrieren unter movingmountains.at. Kann man mal hingehen, leitet weiter auf seefeldweekend.at. Ist leider alles passwortgeschützt. Wir dachten, schade, ein paar Passwörter ausprobieren, funktioniert alles nicht. Da wollten wir aufgeben, aber dann haben wir uns an Katharina Reich erinnert und dachten, okay, wir müssen noch mal ein bisschen mehr arbeiten. Und irgendwann sagt Kara, Moment, es gibt da noch so eine andere URL und so eine API. Und der sämtliche Inhalt darüber ist natürlich abrufbar von dieser Website. Das passiert, wenn man sich von ChatGPT die Website konfigurieren lässt. Und so kann man zumindest ein bisschen sehen, was da das Programm war. Ein paar mehr Infos haben wir schon an die Öffentlichkeit dazu bringen können. Wenn ihr euch noch registrieren wollt dafür, könnt ihr das auch noch tun. Aber trotzdem ist immer noch unklar, wer das alles bezahlt hat. Ich habe mal nachgeschaut, wie viel so eine Nacht kostet in diesem Hotel. Das war vor ein paar Tagen 1,312 Euro, die es gekostet hat. Und es ist bis heute nicht klar, wer hat es bezahlt, wer war da, was wurde entschieden. Und ich würde sagen, wenn es sich anhört wie Korruption, wenn es aussieht wie Korruption, dann war es bei den Moving Mountains. Also ich kann nur sagen, das war in den Alpen. Sebastian Kurz hat es organisiert. Es gab also sehr viel Schnee. Ob es draußen geschneit hat, weiß ich nicht. Und das sind die Moving Mountains. Und bei diesem ganzen Gerede über Bürokratieabbau wird ja sehr klar, was wir hier bräuchten, wäre ein bisschen Bürokratie, ein bisschen Kontrolle. Wenn ihr dabei helfen wollt, wir haben ein paar Jobs als SoftwareentwicklerInnen bei uns. Aber es geht ganz grundsätzlich um die Frage, wie gehen wir denn eigentlich mit staatlicher Kontrolle um, insbesondere in einer Zeit, wo alle die ganze Zeit von Bürokratieabbau sprechen. Beim IFG-Abschaffen ging es um Bürokratieabbau vordergründlich. Beim Lieferkettengesetz-Abschaffen geht es vordergründlich um Bürokratieabbau. Aber das ist ja nicht, was eigentlich passiert. Was wir eigentlich sehen, ist eine Bürokratieumverteilung. Wenn wir uns ansehen, wie BürgergeldempfängerInnen gegängelt werden, die Zurückweisung an den deutschen Grenzen, die Bezahlkarte, das ist alles enorm viel Bürokratie. Aber die Frage ist, wer kriegt diese Bürokratie ab und wer nicht? Das heißt, wir reden eigentlich nicht über Bürokratieabbau, sondern um Umverteilung davon. Und die muss ganz anders grundlegend passieren. Denn wir sehen, mit diesem Verweis wird tatsächlich staatliches Handeln immer weniger kontrollierbar. Es ist jetzt so, dass unter anderem das Verteidigungsministerium für seine Aufrüstung weniger Berichte schreiben muss an den Bundestag. Vorgeblich unter Bürokratieabbau-Gesichtspunkten. Wir wissen darüber dann immer weniger, wie denn tatsächlich Milliarden Euro ausgegeben werden. Und natürlich wissen wir, wo sowas hinführt, weil wir in den USA gesehen haben, wie unter so einem Vorwand von Bürokratieabbau tatsächlich staatliche Strukturen zerstört werden. Das hat dazu geführt, dass mutmaßlich Hunderttausende Menschen gestorben sind, weil Doge dieses USAID abgeschossen hat. Und wir müssen ganz genau und ganz gut aufpassen, wer dieses Wort Bürokratieabbau in Deutschland, in Europa in den Mund nimmt. Denn wir sehen, dass dann auch ein Telekom-Chef sagt, wir brauchen so einen Doge. Und ich glaube, wir sollten nicht der Illusion erliegen, dass deutsche Tech-Konzerne ganz automatisch besser wären als die im Silicon Valley. Die Ideologie ist in vielen Punkten gleich. Denn Bürokratieabbau, das wird inzwischen auch viel genutzt von den AntidemokratInnen, AfD-Politiker, die vor ein paar Wochen nach New York gefahren sind, um die Republikaner in den USA zu treffen. Die haben das gemacht, um über Bürokratieabbau zu sprechen. Und wenn wir dann noch ein bisschen KI reinmixen, dann kommen wir zur deutschen Variante von Doge und die will er hier haben.
Wenn etwas standardisierte Mathematik ist, dann Rentenversicherung. Das kannst du wahrscheinlich, die hat heute, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Beschäftigte insgesamt, die deutsche Rentenversicherung. Wahrscheinlich kannst du das mit 600 Leuten in der KI und in der Cybersecurity eigentlich alles ersetzen.
Wollt ihr nicht auch, dass eure Rente ausgezahlt wird von 600 Leuten in einer KI? Darüber reden wir, wenn diese Leute von der KI sprechen und wenn wir von Bürokratieabbau sprechen, da reden wir von solchen Jens Spahns und den Versuchen, staatliche Strukturen für uns alle zu zerstören. Wir haben ja tatsächlich immer noch die größte Jens Spahn-Forderungsdatenbank der Welt unter jensspahnfordert.de. Meine Lieblingsforderung dieses Jahr war diese hier. Er fordert mehr Unterstützung von links beim Kampf gegen die AfD. Aber tatsächlich war Jens Spahn dieses Jahr vor allem gefordert. Es gab nämlich so einige Probleme, die er hatte. Es ist immer noch nicht geklärt, wie er in der Pandemie seine 4,1 Millionen Euro Villa eigentlich finanzieren konnte. Er hat da irgendwie so Geschäfte möglicherweise mit einem Milliardär. Es ist alles nicht so ganz klar. Es laufen immer noch Klagen von uns zu E-Mails von ihm. Und dieses Jahr gab es sehr viel Aufhebens um ihn, weil es einen Bericht gab einer Sonderermittlerin im Gesundheitsministerium. Wir haben diesen Bericht veröffentlicht, wo es darum ging, wie denn eigentlich die 3,1 Milliarden Euro, die verschwendet wurden von Jens Spahn im Zuge der Maskenverkäufe, so vonstatten gekommen sind. Wir haben das veröffentlicht, es sah aber zuerst erstmal so aus. Und das war ein ziemliches Problem. Wir haben das auf andere Weise erstmal nicht bekommen. Vor allem, weil das dieser Verteidigungsstrategie von Jens Spahn ziemlich in die Hände spielte. Der hat nämlich ungefähr das hier gesagt.
I didn't do fucking shit. I didn't fucking do this.
Also haben wir dann irgendwann doch diesen ungeschwärzten Maskenbericht bekommen und veröffentlicht. Und der ist wirklich interessant. Also ich kann euch das sehr empfehlen, den zu lesen, insbesondere die ersten Absätze, weil da die Sonderermittlerin darüber spricht, wie diese 3,1 Milliarden Euro ausgegeben wurden und wie Jens Spahn das gemacht hat. Und sie schreibt, fehlendes ökonomisches Verständnis und politischer Ehrgeiz können aber wie in diesem Fall dazu führen, dass nicht als Team Staat, sondern als Team Ich gehandelt wird. So begann das Drama in Milliardenhöhe mit der Entscheidung des damaligen Minister Spahn, nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungsleiter, sich fachfremd und ohne Arbeitsmuskel mit Milliardensummen auf dem Gebiet der Beschaffung betätigen zu wollen. Jens Spahn. Jens Spahn, ja, der war wirtschaftspolitischer Sprecher der Union. Ja, fehlendes ökonomisches Verständnis. Der hat erst Masken beschafft, obwohl er nicht wusste, wie das geht, hat dann in Trump-Manier Aufträge an Vertraute vergeben. Und das Problem, das wir jetzt zusätzlich damit haben, ist, dass vieles davon gar nicht genau aufgeklärt werden kann, weil im Ministerium Dokumente fehlen. Die Sonderermittlerin schreibt, trotzdem bleibt festzuhalten, dass Erkenntnisfortschritte durchaus auch unter Konsultationen der Veröffentlichung auf der Website Frag den Staat erarbeitet wurden, weil die entsprechenden Verwaltungsvorgänge des Gesundheitsministeriums nicht aufgefunden werden konnten. Die Leute reden die ganze Zeit von Bürokratieabbau. Was wir brauchen, ist Bürokratieaufbau. Es ist tatsächlich so, dass das Gesundheitsministerium zu einer Phase der Pandemie tatsächlich die Aktenerstellung outgesourced hat an Wirtschaftsprüfungsunternehmen. So das Behördlichste, was man machen kann, Aktenerstellung, haben auf einmal irgendwelche Wirtschaftsprüfer gemacht, weil das Gesundheitsministerium nicht in der Lage war. Und dann schreibt die weiter, die Fachebene des Gesundheitsministeriums versuchte durchaus den Bundesminister davon zu überzeugen, dass mangels Expertise und Personal die Beschaffung nicht ins Haus geholt, sondern bei den Beschaffungsbehörden verbleiben sollen. Dies jedoch vergeblich. Der damalige Bundesminister intervenierte immer wieder persönlich und nutzte seine Kontakte. Und dies geschah, soweit dokumentiert, häufig vom MdB-Account beim Bundestag aus. So, warum vom Abgeordneten-Account beim Bundestag? Weil E-Mails, die von einem Gesundheitsminister vom Gesundheitsministeriums-Account erstellt werden, natürlich unter das IFG fallen und herausgegeben werden müssen. Bei Abgeordneten ist es anders, die haben ein freies Mandat, da wird gesagt, da kommt man nicht ran mit dem IFG. Das heißt, wenn man absichtlich für Dienstgeschäfte den Bundestags-Account nutzt, dann weiß man, warum man das macht. Schauen wir uns mal die Struktur an dieser E-Mails. Das ist so das normale E-Mail-Format, das ist quasi das Info-Ad von einem Bundestagsabgeordneten. Dann gibt es dazu Mitarbeiteradressen, das wird dann einfach hochnummeriert für die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Dann gibt es, so ein bisschen geheim, das geben die nicht gern raus, einen Abgeordneten-Account von ihm persönlich. Wenn man sich anschaut, mit welcher Adresse Jens Spahn aber tatsächlich die ganze Zeit kommuniziert hat in dieser Maskenaffäre, da war das diese hier. Jens Spahn ma07@bundestag.de. Ich sage euch, das ist eine E-Mail-Adresse, die ist 3,1 Milliarden Euro wert. Wenn es sich anhört wie Korruption, wenn es aussieht wie Korruption, dann war es wahrscheinlich Mitarbeiter 07. Aber Jens Spahn, der musste dafür null, bis heute null Konsequenzen tragen. Der geht in seiner Karriere einfach weiter, der fordert die ganze Zeit weiter. Und das muss man im Kontext von vielen politischen Entwicklungen sehen, die gerade passieren. Es gibt gerade die große Diskussion darüber, ob jetzt sogar nach Syrien abgeschoben werden soll. Und der einzig aufrechte Christdemokrat, den es noch gibt in der Bundesregierung, hat gesagt, wir dürfen nicht nach Syrien abschieben, da sieht es aus wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Man darf doch die Empathie nicht verlieren. Jens Spahn sieht das anders. Jens Spahn sagt, ich halte es für eine patriotische Pflicht, dass man seine Heimat wieder aufbaut, dass man dort mithält, hilft. Dieser Mann, der 3,1 Milliarden Euro verhauen hat, der nie irgendeine Konsequenz dafür tragen musste, der erzählt jetzt anderen, was ihre patriotische Pflicht ist und die sollen in ein kriegszerstörtes Land zurückgehen. Da habe ich wirklich nur Verachtung über. Es ist tatsächlich so, dass vor einer Woche... weitgehend unbemerkt die erste Abschiebung nach Syrien gegangen ist. Ich glaube aber, dieses Kapitel ist noch nicht ganz durch. Es gibt genauso inzwischen Abschiebungen nach Afghanistan. Der Innenminister, der immer sagt, man muss den Islamismus bekämpfen, macht jetzt Deals mit den Taliban und holt diese Menschenfeinde bei uns ins Land, damit einfach Leute abgeschoben werden können. Und das geschieht alles unter dem Vorwand, man wolle ja nur Straftäter abschieben. Aber es ist eigentlich ziemlich klar, dass danach alle anderen auch dran sind. Und da ist die Frage, ja, was kann man dagegen tun? Und ich glaube, es ist wichtig, alle Ansätze, die wir haben, gegen diese Abschiebung zu machen, weil die Abschiebung tatsächlich ein wichtiger Stein sind in der Entmenschlichung von Bevölkerungsgruppen in Deutschland. Und deswegen schauen wir, was wir dann machen können. Und so mein Ansatz dabei ist, das Narrativ überhaupt anzugreifen. Also es gibt diese Erzählung, das wären alles Schwerststraftäter, die da abgeschoben werden. Im Einzelfall wissen wir das aber überhaupt nicht. Das sind alles Behauptungen. Wir haben deswegen das Land Berlin verklagt und jetzt vor einer Woche gewonnen. Die müssen jetzt zumindest sagen, welche Straftaten denn die Leute, die aus Berlin abgeschoben wurden, da verbrochen haben sollen. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und das ist zumindest etwas, was man denen hoffentlich in den Weg schmeißen kann als Möglichkeit, um dieses Narrativ zu unterbrechen, um dann eine Gegenmacht zu organisieren. Weil es ganz klar ist, Transparenz alleine, das reicht eben nicht, sondern wir brauchen dazu eine zivilgesellschaftliche Gegenmacht. Wir müssen schauen, dass es dabei auch um Konsequenzen geht. Und das müssen wir vor allem angesichts einer Situation, in der die Migrationspolitik jetzt eine Blaupause dafür ist, was insgesamt in einer autoritären Wende in Deutschland passieren soll. Wir haben inzwischen Zurückweisungen an den deutschen Grenzen, die offensichtlich rechtswidrig sind und trotzdem weiter gemacht werden. Und die gehen zu einem Teil zurück auf den hier. Den kennt man gar nicht so gut. Das ist Daniel Thüm. Der ist Professor für öffentliches Recht an der Uni Konstanz. Und der ist so der Typ, der immer in Sachverständigenanhörungen im Bundestag für die Union eingeladen wird. Und der ist Experte. Das sagt nicht nur ich, das sagt vor allem er. Wenn er gefragt wird, sagt er nicht, hinter den Kulissen geht es ganz anders zu oder mir war immer klar, sondern mir als Experte war immer klar. Und dieser Typ, der hat im Frühjahr so den Marsch angegeben für die deutsche Migrationspolitik mit einem Spiegel-Interview, wo er gesagt hat, wir müssen die Menschenrechte weniger streng handhaben. Und was er damals vorgeschlagen hat, wird in krasserer Form inzwischen gemacht. Er hat nämlich gesagt, man sollte ja, junge Männer zwischen 16 und 39 zurückweisen, also auch Minderjährige zurückweisen. Und dann könnte man schauen, dass die Gerichte mitspielen. Der hat nicht gesagt, wir müssen das Recht ändern, sondern er hat gesagt, wir müssen das Recht brechen. Und dann werden die Gerichte mit einem öffentlichen Druck eigentlich schon hinterherkommen. Und das ist natürlich eine Art autoritäre Politik zu machen. Die hat mit einer Demokratie so nichts mehr zu tun. Und der Spiegel, der hat dann gesagt, ja, aber das verstößt gegen internationales Recht. Und er hat gesagt, ja, die Menschenrechte müssen wir weniger streng handhaben. Dann hat der Spiegel gesagt, ja, aber das wird grausame Bilder erzeugen. Und er hat gesagt, ja, die Angst vor solchen Bildern darf uns nicht davon abhalten. Und dann ist schon die Frage, was macht man mit so einem Typ? Und ich habe einen Vorschlag. Und jetzt sagen vielleicht einzelne Leute, aber Arne, können wir das wirklich machen? Können wir denn Leute jetzt einfach ertrinken lassen? Und ich glaube, wir müssen die Menschenrechte weniger streng handhaben. Und dann würden vielleicht einzelne Leute sagen, ja, aber sollen wir das jetzt wirklich mit allen politischen Gegnern machen? Und ich würde sagen, nee, gar nicht mit allen. Nur junge Rechtsprofessoren zwischen 46 und 69 Jahren. Und Dann gibt es vielleicht die Rückfrage, aber macht das nicht auch was mit uns? Ja? Machen solche Bilder dann nicht auch was mit uns? Und ich glaube, die Angst vor solchen Bildern darf uns nicht davon abhalten. Aber ich merke schon auch geteiltes Feedback. War mir vorher klar, mir als Experte war das vorher klar. Genau, aber wir haben hier tatsächlich eine Situation, wo an der deutschen Grenze jeden Tag das Recht gebrochen wird und die Zurückweisung, obwohl sie offensichtlich rechtswidrig sind, weiter voranschreiten. Wir haben deswegen in diesem Jahr den Innenminister angezeigt, dass... Liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft, denen war das zu heiß, die haben es nach Potsdam geschickt, dann hat es Potsdam zurückgeschickt, jetzt liegt es wieder in Berlin. Die müssen das machen, wir machen eine neue Unterorganisation, die nennen wir dann so. Aber ich glaube, ganz wichtig dabei ist, wir haben den nicht nur angezeigt, sondern wir haben vor allem für Bundespolizistinnen eine Vorlage gemacht, wie sie die Weisungen nicht befolgen können, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist in dieser Zeit. Die Ressourcen für Widerstand in allen möglichen Bereichen zu stärken. Wir haben im Frühjahr auch eine E-Mail und einen E-Mail-Verlauf aus der Berliner Ausländerbehörde veröffentlicht, wo genau das passiert ist, wo eine Leiterin einer Abteilung ganz klar gesagt hat, diese Weisung zur Abschiebung, die werde ich nicht befolgen. Diesen Widerstand gibt's und das muss an die Öffentlichkeit. Und das brauchen wir immer mehr, weil die Zeiten wirklich heißer werden. Eine wirklich irgendwie auch skurrile Nachricht im letzten Monat war, dass hier in Hamburg der Verfassungsschutz einen linken Abgeordneten vor Gericht gezerrt hat, erst abgemahnt, dann verklagt hat, weil der gesagt hat, der Verfassungsschutz ist durch Vertuschung, V-Leute-Skandale immer wieder durch den Schutz rechter Netzwerke aufgefallen. Der ist tatsächlich dafür abgemahnt worden, ja, wegen angeblicher Grundrechtsverletzung, keine Ahnung, vom Verfassungsschutz. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, Moment, der Verfassungsschutz ist durch Vertuschung, V-Leute-Skandale und immer wieder auch durch den Schutzrecht der Netzwerke aufgefallen, muss ich sagen, ja, der Verfassungsschutz ist durch Vertuschung, V-Leute-Skandale, immer wieder durch den Schutz. Wirklich, der Verfassungsschutz? Ja, der Verfassungsschutz ist durch Vertuschung, V-Leute und rechte Skandale aufgefallen. Und das ist wichtig, das immer wieder zu wiederholen, weil wir in einer Zeit sind, ich habe es schon mal gesagt, wo sagen, was ist, erstmal die Grundlage ist für jeglichen Widerstand. Wir haben deswegen ja mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte den Gegenrechtsschutz, wenn ihr abgemahnt oder verklagt werdet wegen Äußerungen, wenn ihr im Zuge von Demos Beratung braucht, wenn es autoritäre Tendenzen von eurem Landratsamt gibt, ihr dagegen vorgehen wollt. Wir haben ein Netzwerk von Anwältinnen, wir finanzieren euch die Verfahren, kommt auf uns zu. Und es fängt an bei denjenigen, die Wissen organisieren, wenn wir uns anschauen, wie die Trump-Regierung vorgegangen ist. Die haben sich tatsächlich als eine der ersten Maßnahmen die Bibliotheken geschnappt und sind gegen die vorgegangen. Es ist wichtig, Infos an der Öffentlichkeit zu haben. Wir haben ja ein Projekt, das heißt Frag den Staat Bibliothek. Da haben wir schon einige Abmahnungen bekommen für Urheberrechtsverletzungen. Aber da wird natürlich nichts passieren. Wir sind in der Zeit, da können wir uns, glaube ich, nicht mehr darauf zurückziehen, zu versuchen, große Parteien dazu zu kriegen, sich dann doch irgendwie um die Brandmauer zu bemühen oder eine Partei, die uns immer wieder verraten hat, jetzt dann doch in irgendeiner Hoffnung dazu zu kriegen, dass sie sich jetzt umschaltet, sondern ich glaube, wir sind jetzt in der Zeit, wo wir selbstbewusst und kompromisslos durchziehen müssen, wo wir auf die Solidarität und die Kraft der Zivilgesellschaft hoffen müssen. Weil diese Forderungen, jetzt irgendwie die Rechtsextremisten inhaltlich zu stellen, die gibt es seit jetzt 11 Jahren. Ja? 2014 die erste, 2016 hier von Scholz, hier 2017 Klöckner, 2024 Carsten Linnemann, 2025 Amthor. Die wollen alle inhaltlich stellen. Und dann ist schon die Frage, was soll das denn eigentlich sein? Ja? Wenn wir uns diese Forderung zum Beispiel anschauen, ist es total interessant, die historisch zu verorten. Denn wir sehen, die Strafmündigkeit in Deutschland war im Kaiserreich bei 12, in der Weimarer Republik, in der Demokratie bei 14, unter den Nationalsozialisten bei 12, in der BRD wieder bei 14. Das heißt, wer so eine Strafmündigkeit ab 12 Jahren fordert, der weiß, wo er sich historisch verortet. Und dann ist die Frage, wie wollen Sie die denn inhaltlich eigentlich stellen? Und dann sieht man sowas. Und ich glaube, wir müssen denen zuhören bei dem, was sie sagen und nicht irgendwie Sanewashing machen und darauf hoffen, dass die ja doch irgendwas Nettes, Demokratisches wollen. Die sagen schon, was sie wollen. Und dazu kommt dann sowas, ja? Also nicht alt genug für Social Media, aber alt genug für einen Knast. Das ist das Menschenbild, was dahinter steht. Und ich bin ja durchaus dafür, die Rechtsextremisten inhaltlich zu stellen. Ich glaube, es gibt einen Ort, an dem kann man sich super mit den Inhalten der Rechtsextremisten auseinandersetzen. Der ist in Karlsruhe und wir brauchen unbedingt ein AfD-Verbot. Ich habe im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt Machtübernahme. Das fängt an mit einem Szenario von einer autoritären Wende und einer Bundesregierung unter AfD-Führung. Und da habe ich ein Szenario aufgemacht, dass die AfD unter dem Deckmantel des Neutralitätsgebots die Zivilgesellschaft versucht einzuschüchtern und insbesondere auf die zivilgesellschaftlichen Organisationen Druck macht, die vorher im Rahmen von kleinen Anfragen im Parlament aufmerksam geworden sind. Und dieses Szenario ist dieses Jahr passiert, 1:1 so, nur nicht durch die AfD, sondern durch die Union. Wir hatten im Februar eine kleine Anfrage, diese 551 Fragen, so sahen die aus der Vogelperspektive, wo die Union zivilgesellschaftlichen Organisationen in so einem verschwörungsideologischen Ton unterstellt hätte, irgendwelche Schattenstrukturen zu haben. Und das hier ist meine Lieblingsfrage daraus. Haben die Kampagnen des Vereins Omas gegen Rechts nach Einschätzung der Bundesregierung direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen? Das ist das Mindset. Und auch da wir müssen ihnen zuhören, wenn die gegen die demokratische Zivilgesellschaft vorgehen, die meinen das ernst. Und das hat Folgen. Es gibt in vielen Bundesländern jetzt schon deutlich mehr Druck auf zivilgesellschaftliche Organisationen. Das wird im kommenden Jahr nochmal deutlich zunehmen. Und das wissen wir, weil es die Anzeichen dafür schon gibt. Die Bundesbildungsministerin hat zum Beispiel schon geschrieben, dass in diesem Programm Demokratie leben, das ist das größte Demokratieförderprogramm der Bundesregierung, 200 Millionen sind da drin, es harte Einschnitte geben wird. Und viele, die in diesem Programm gefördert werden, wissen das jetzt schon. Und wir müssen schauen, wie wir Alternativstrukturen dazu aufbauen. Denn Karin Prien, die wird da gar nichts machen. Die hat, kurz nachdem sie diesen Brief geschrieben hat, nämlich das hier in einem Interview gesagt, bei einer AfD-Regierung würde sie auswandern. Und das ist der Elon Musk-Move. Ja? Man macht das Leben hier so scheiße wie möglich und dann zischt man ab auf den Mars. Und mit diesen Leuten können wir nichts gemeinsam machen. Wir müssen schauen, wie wir die Gegenmacht organisieren können, wie wir aus der Kraft der Zivilgesellschaft vorangehen können. Und es gibt so viele tolle zivilgesellschaftliche Organisationen. Es ist so schön, Teil dieses Netzwerks zu sein. Das ist ja auch nur ein super kleiner Ausschnitt daran. Über jede dieser Organisationen und all diesen tollen Sachen, die ihr alle macht, ob es hier beim Kongress ist oder da draußen, könnte man einen eigenen Talk machen. Und das ist das, was mir so enorm viel Mut macht, weil wir diese Gegenmacht schon sind. Und wir schauen müssen, wie wir uns als Zivilgesellschaft aber in dem Druck, der jetzt noch auf uns zukommt, besser unterstützen können. Wir haben so ein bisschen losgelegt dieses Jahr mit dem Überbrückungsfonds bei Frag den Staat. Das ist ein Fonds für Organisationen, die staatliche Finanzierung bekommen, aber diese Finanzierung noch nicht ausgezahlt bekommen haben. Das ist für viele Demokratieinitiativen ein Riesenproblem zum Ende des Jahres, dass sie ein paar Monate lang erstmal kein Geld bekommen und wir vergeben zinslose Darlehen dahin. Das heißt, wir bauen diese Solidaritätsstruktur. Das ist spendenfinanziert, wenn ihr dahin spendet. Jeder Euro, den vergeben wir 10-mal in zinslosen Darlehen und die gehen dann wieder zurück. Und ich glaube, das ist ein Anfang und viele andere Anfänge, die sieht man ja hier, viele Solidaritätsstrukturen, die sich bilden, die rausgehen und andere Organisationen unterstützen. Und das Potenzial für diese Gegenmacht ist so enorm groß. Im Sommer der Migration 2015 haben bundesweit 9 Millionen Menschen sich engagiert. 9 Millionen Menschen. Die sind nicht sichtbar, aber die sind da. Wir hatten 2019 die größte Klimaschutzbewegung der Geschichte der Bundesrepublik. Wir hatten im letzten Jahr die größte Protestwelle in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Potenzial, das ist da. Und gleichzeitig haben wir natürlich in all unserer Arbeit und in den Nachrichten, die auf uns allen prasseln, immer wieder Rückschläge. Und ich kenne das so gut, so aus der Arbeit vom Freiheitsfonds. wo wir uns ja dafür einsetzen, dass das Fahren ohne Ticket entkriminalisiert wird. Und das machen wir nicht einfach nur, indem wir fordern, sondern wir fangen pro Person schon mal damit an. Wir haben in den letzten 4 Jahren 1572 Personen aus dem Knast freigekauft. Und jetzt vor einer Woche noch mal ein Fall, da wollte eine Mutter, die im Hospiz war, kurz vorm Sterben ist, ihren Sohn noch mal sehen, der wegen Fahren ohne Ticket einsaß. Und wir haben ihn freigekauft, damit sie diesen letzten Wunsch noch mal bekommt. Und gleichzeitig ist es so, dass wir bei all dieser Arbeit sehen, wie wahnsinnig frustrierend es ist, weil es so offensichtlich ist, dass man einfach dieses Gesetz ändern müsste, dass man eine Entkriminalisierung vorantreiben müsste. Es ist ja so, dass im letzten Jahr tatsächlich schon ein Gesetzentwurf für die Entkriminalisierung fertig war. Der wurde auch tatsächlich im Bundestag noch eingebracht und die Ampelkoalition hat aber vor ihrem Aus nicht mehr darüber abgestimmt. Die haben die Asylrechtsverschärfung, die haben sie noch durchgebracht. Die Entkriminalisierung war ihnen nicht wichtig genug. Und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend, weil wir jetzt eine schwarz-rote Regierung haben, bei der wir weiter dafür kämpfen, dass sich was ändert, bei der es aber natürlich schwieriger ist. Wir haben jetzt aber das Justizministerium dazu bekommen, dass sie uns versprochen haben. Sie tun das in den ersten Entwurf für eine Reform. Und da hören wir aber nicht auf, sondern wir gehen in die Kommunen. Wenn ihr kommunalpolitisch engagiert seid, kommt auf uns zu. In allen Kommunen wollen wir Versuche starten, dass zumindest die Verkehrsbetriebe vor Ort dazu verpflichtet werden, von den Kommunalparlamenten nicht mehr anzuzeigen. Und wenn nicht mehr angezeigt wird, dann wird auch nicht verurteilt, dann kommt niemand mehr in den Knast. Frankfurt ist die letzte Kommune, die dazu gekommen ist. Wir haben in Frankfurt wirklich, ich glaube, eine dreistellige Anzahl von Leuten bisher befreit. Das müssen wir bald nicht mehr tun, weil es diese Anzeigen nicht mehr geben wird in Frankfurt. Das heißt, wir versuchen es von oben, aber wir versuchen es genauso von unten. Und wenn ihr da mithelfen wollt, kommt auf uns zu. Und ich habe so meine Verzweiflung mal einer Aktivistin Gisa Merz geschildert. Mit der haben wir geredet vor ein paar Monaten. Die war selbst im Knast, weil sie sich kein Ticket leisten konnte, mehrere Monate und ist jetzt Aktivistin für die Entkriminalisierung. Und ich habe ihr so ein bisschen vorgeheult, wie frustrierend das alles ist. Und sie hat dann gesagt, noch 2 Jahre und dann ist die Entkriminalisierung da. Und ich habe mir gedacht, ja, wer bin ich denn, das irgendwie zu sagen, dass das alles nichts wird? Wenn sie sagt, das kommt, dann kommt das. Und ich glaube, dass wir hier beim Kongress so einen schönen Ort haben, wo ich jedes Mal wieder so viel lerne darüber, wie Zusammenhalt gemacht wird und wie Care-Arbeit das alles zusammenhält. Und dann ist vielleicht eine Person auf der Bühne, aber es sind tausende Leute, die die Struktur machen, die das alles möglich macht. Und deswegen besonderen Dank an alle Engel, die hier sind. Care-Arbeit fängt damit an, dass man sagt, I care. Ja, das ist mir wichtig. Und das merkt man hier, glaube ich, wie wichtig wir einander sind und wie wichtig das Schenken ist. Ja, das kann irgendwie Spenden sein, Schenken von Geld, das kann aber genauso Schenken von Zeit und Aufmerksamkeit sein. Und wir schenken so viel Aufmerksamkeit hier an die Leute, die das wirklich Wichtige machen. Und ich glaube, davon brauchen wir noch viel mehr. Und was wir hier vom Kongress mitnehmen, das ist, glaube ich, Dankbarkeit, das ist das Miteinander statt Konkurrenz, das ist eine gelebte Solidarität. Und die große Herausforderung, und das, glaube ich, was wichtig ist, daran zu arbeiten, ist die Frage, wie wir das in unsere Nachbarschaften zu Hause mitbringen können, wie wir so eine Veralltäglichung von zumindest ein paar Aspekten von diesen schönen, verzauberten Elementen hier des Kongress zu Hause schaffen und uns zu fragen, ja, wenn da so einiges auf uns zukommt, wer will ich sein in der Krise, wo will ich sein in der Krise, mit wem will ich sein in der Krise? Und Räume zu schaffen, wo wir aus dieser komplett verständlichen Erschöpfung neue Kraft schöpfen können. Und wir machen das im Angesicht von einem Jahr, das nächstes Jahr auch wieder ganz schön tough wird, ja, 5 Landtagswahlen. Aber ich glaube, gerade von dem, was wir hier sehen und was wir voneinander lernen, können wir tatsächlich mit einer Lust auf Veränderung reingehen, statt einer Angst vor Veränderung, wenn wir sagen, dass wir diejenigen sind, die Veränderung machen. Und es fängt an beim Sagen, was ist, aber es hört da nicht auf, sondern es geht weiter in die Organisierung. Und bei all dem Leid, was wir sehen auf der Welt, können wir gleichzeitig feststellen, egal wo, überall gibt es Widerstand. Und Hoffnung, glaube ich, ist nicht die Gewissheit, dass wir gewinnen, sondern Hoffnung, das ist die Gewissheit, dass wir das Richtige tun. Dankeschön.